Hast du Bock?
Ich hab mega Bock.
Okay, dann mal gucken, wie schlimm das wird. Bienvenido a una nueva serie de Pasión con las Mejores. Ich bin's, euer Flo, hochmotiviert und diesmal sogar mit guter Laune, was ja gar nicht so oft ist in letzter Zeit. Und mir gegenüber sitzt Torge, der mich gerade absolut schockiert anschaut.
Ja, also ich habe auch einfach nichts von dem verstanden, was du gerade gesagt hast. Ich hatte nicht das Vergnügen, Spanisch in der Schule zu haben, aber ich glaube, das war was Nettes, was du gesagt hast, hoffentlich.
Ich würde doch niemals was nicht Nettes sagen, ja?
Nein,
du musst auch sofort Redcon machen. Ich habe ja eigentlich meistens schlechte Laune. Das stimmt ja gar nicht, was ich gerade gesagt habe. Nee, ich habe ja meistens gute Laune. So, oder mindestens moderat.
Zumindest, wenn ich dich sehe, und dann kann das natürlich sein, dass du entweder generell ein gut gelaunter Mensch bist oder einfach immer gut gelaunt bist, wenn du mich siehst.
Ja, und es könnte auch damit zusammenhängen, dass wenn wir uns treffen, dann bin ich nicht im Büro.
Ja, das stimmt. Im Büro habe ich dich auch noch nicht getroffen, nee.
Nee, ich glaube, das wollen wir, glaube ich, auch beide nicht. Aber ja, es gibt wichtigere Dinge, ne? Wie scheiß auf Büro, Arbeit und wie es uns geht. Es geht um Fakten.
Ja.
Was zur Hölle ist im Discord passiert?
Ja, also ich hole noch einmal ganz kurz aus für alle, die vielleicht nicht im Discord oder auf Instagram aktiv sind und einfach,
shame on you,
einfach nur so unseren Podcast hören und worüber wir natürlich auch mega dankbar sind. Also erstmal auch von mir herzlich willkommen zu der neuen Folge von Roll mit den Besten, eurem hoffentlich Lieblings-Pen and Paper Podcast. Und ja, letzte Woche war wild. Wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes. ich hole hier mal einmal ganz kurz aus. So.
Ich kann gar nicht.
Ich meine, wir haben vor etwa 20 Folgen haben wir einen Gast, eine Gästin in unserer Sendung gehabt, und zwar die Hannah Möllmann, die nämlich durch das unter anderem das Zeichnen von Karten für Pen and Paper Systeme auf sich aufmerksam gemacht hat und auch leidenschaftliche Spielerin selbst ist und die uns quasi das Format der Erzählrollenspiele näher gebracht hat in der Folge. Ich glaube, das war Folge 12. Und in dieser Folge wurde ein Spiel gedroppt namens Pasión de las Pasiones. Ein Spiel, über das wir jetzt schon häufiger auch geredet haben, das sich um eine, ja, lateinamerikanische Telenovela dreht, diese nachzuspielen. So. Wenn ihr alle Folgen von Rollen mit dem Besten gehört habt, dann habt ihr auch schon öfter von diesem System gehört, weil es immer mal wieder hier und da angeschnitten worden ist.
Wenn nicht, könnt ihr es auch in Folge 16 hören. Da ist der Sound nicht so gut, weil wir schwer betrunken im Bulli in Schweden sitzen. Aber dafür ist es umso schön irgendwie.
Flo hat die Folge heute extra nochmal nachgehört. Ich muss es vielleicht auch nochmal tun. Es ist für mich bisher die schlimme Folge, bei der ich mir auch das Recht rausgenommen habe, derjenige zu sein, der am Ende die Folge benennt und betitelt beim Hochladen.
Bitte nicht anhören.
Bitte nicht anhören.
Es war auch der witzigste, weil ich heute Morgen in der U1 saß, auf dem Weg in die Hamburger Innenstadt. Ne? Es hat geregnet oder was, diesig, so eklig. Winter entsprechend, früh morgens dunkel, kalt, bäh. Alle tragen schwarz und grau und sitzen da und du siehst den Leuten an, die haben da gar keinen Bock mehr. Und ich unter meiner FFP2-Maske nur am Lachen, weil ich einfach dem Torge dabei zuhöre, wie er nochmal schön bildlich beschreibt, wie er denn den Sicherheitsbeauftragten des Hotels da verführt hat. Und es war richtig, richtig schön. Und auch die ganze Wurst, so ein Plotreihe, über die wir da gesprochen haben, Das hat mir also den Morgen einfach echt, das war Highlight, das war richtig schön.
Es war wild. Also um wirklich alles nachzuvollziehen, was jetzt gerade sich so abgespielt hat, ist es eigentlich essentiell, auch diese Folge zu hören. Ja, jedenfalls war das auch eben in der letzten Folge oder auch in den letzten Folgen so, wo wir auch immer Gäste hatten. Deswegen auch Shoutout an dieser Stelle nochmal an die guten Leute von Against the Odds und von Dungeon Starter.
Ja, Papi können wir da auch nicht rauslassen.
Können wir auch nicht rauslassen, stimmt. Die haben wir auch mit dem Thema auch schon konfrontiert.
Ja, das ist ja einfach, das ist ja ansteckender als Covid-19 irgendwie gefühlt. Ne? Das ist ja richtig, richtig schlimm.
Ja, und dass es schlimm ist, das kann ich, wie gesagt, auch bezeugen, weil ich eben auch schon mit dir unter anderem das Spiel spielen konnte und da jetzt auch schon eine Meinung zu habe, die natürlich auch nur auf dieser einen Session beruht, aber that's it so far. Jedenfalls wurde es in unserer Community laut. Es war Freitagabend, als ich irgendwann nur noch eine WhatsApp von Flo bekommen habe. Ich saß gerade mit der Familie zusammen und das war wirklich so, Torge, zieh dir das rein, Torge, Torge, Torge.
Da habt ihr gerade Raclette gegessen.
Ja, genau. Und dann gucke ich so ins Discord und sehe nur irgendwie in unserem Memes-Channel, also wer noch nicht in unserem Discord ist, da wird eben über Pen and Paper sich ausgetauscht, da wird sich über unsere Folgen ausgetauscht, da
Musik, Gaming, ganz viel Essen auch.
Es gibt auch eben einige Off-Topic-Themen, wo es eben auch sehr viel Spaß macht, sich auszutauschen. Und es gibt eben natürlich auch den Meme-Channel, weil wer eben auch von Anfang an dabei war, Roll mit den Besten, ist auch mit vielen Memes groß geworden. Und auf einmal gab es in diesem Meme-Channel, ich weiß nicht, als ich da reingeguckt habe, dann irgendwann, da lief das Ganze etwa vielleicht eine Stunde, da gab es irgendwie 65, 70 Nachrichten. Und also wenn ich ehrlich bin, war eigentlich auch jede Nachricht ein Meme. Also das war wirklich extrem. Da sind Leute richtig kreativ geworden und haben auf einmal ihren Kreativ-Output am Freitagabend gehabt. Das war völlig wild und Essenz dieser Memes war eben, Flo und mich erneut dazu zu bringen, Passion de las Passiones zu spielen und das am besten auch noch aufzunehmen als Actual Play. Ja, und das ist dann ein bisschen eskaliert. Wie würdest du die Situation einschätzen, was da passiert ist?
Ich glaube, es war bis zu dem Moment in Ordnung, als Kathi von Against the Odds diesen fucking Videoaufruf dann nochmal auf Instagram gemacht hat.
Quasi das noch weiter in die Öffentlichkeit getragen hat.
Ja, und irgendwann war dann ja die Pistole der Leidenschaft auf unsere Herzen gedrückt, so. Und das Ding ist ja, dass ich da ja nicht so abgeneigt bin wie du. Ich feiere das ja immer noch.
Ja, ja.
Und irgendwo hoffe ich auch, dass das jetzt vielleicht auch nochmal dieser Türöffner war, mit dem ich dich jetzt nochmal da reinziehen kann, ja. Und, also ja, ich meine, Passion, das ist jetzt nicht Thema der Folge, aber ich glaube, wir können sagen, da passiert was, oder?
Ja, also ich halte mich immer noch, glaube ich, fern davon, wirklich jetzt ein direktes Signal zu geben, ob da was kommt, was da kommt. Ich glaube, wenn es kommt, freuen sich einfach alle. Also wie gesagt, ich traue mich noch nicht jetzt hier irgendwie in aller Öffentlichkeit zu bestätigen, dass ich bei einem Projekt am Start bin, aber natürlich schmeichelt es mir auch ein bisschen, dass da eben wirklich so eine Bewegung gestartet ist und wirklich, ja, Kathi hat da echt nochmal ein rausgehauen. Also wir können euch vielleicht den O-Ton hier nochmal abspielen an dieser Stelle.
Es ist Samstagnachmittag und ich habe nachgedacht über Pen and Paper Deutschland. Darüber, dass wir hier eigentlich ziemlich nice aufgestellt sind, weil egal, ob man Dungeons and Dragons oder das Schwarze Auge oder Cthulhu gucken möchte, man findet immer eine ziemlich coole Gruppe, die das macht. Das Problem ist, dass wenn man so ein Rollenspielsystem haben möchte, was wirklich voll von dramatischen Emotionen ist, wo einfach alles auf 1000 gedreht wird und was richtig ans Herz geht, dann gibt's da gerade niemanden, der das tut. Und dann dachte ich, Torge, Flo, Rollen mit den Besten. Macht ihr das doch. Ihr könnt die Helden sein, die Deutschland gerade braucht. Mit Passion de las Passiones!
Und ja, das ist einfach, also dieser Aufruf, wirklich nochmal zu sagen, Pen and Paper Deutschland, da fehlt ein System, was irgendwie bespielt wird. Es gibt D&D, es gibt irgendwie Cthulhu und Cyberpunk und weiß nicht was. Wo ist Passion de las Passiones?
Und das, wo ist Telenovela?
Wo ist die Leidenschaft und die Liebe und die
das Feuer.
Dramas und ja.
Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Rollenspiel gespielt habe, wo jemand ein Foto von einer anderen Person gesehen hat und einfach schlagartig vor Eifersucht gestorben ist. Und dann auch wieder aufgestanden ist. Ja, aber der war tot.
Ja.
Aber halt dann doch nicht. Man weiß es nicht. Wo war der böse Zwilling? Wo war La Empleada? Wo war El Jefe?
Ja, es ist halt wirklich eskaliert. Es ging dann nämlich auch am Samstag noch weiter und da muss ich sagen, da habe ich irgendwann den Faden verloren, weil wie gesagt, bei mir ist das Wochenende oft irgendwie mit Family Time und sowas alles ausgebucht und ich sehe dann nur, dass dann quasi ein Textrollenspiel von einigen Usern da ausgelebt worden ist, zu dem es, glaube ich, sogar mittlerweile eine geskriptete Version quasi gibt, eine Zusammenfassung.
Ich glaube, die erste Zusammenschrift von 44 Seiten und dann wurde das nochmal verkürzt, also nochmal da. Shoutout an die Leute, die das gemacht haben. Ich weiß wirklich nicht, was falsch ist mit euch. Ne? Auf der einen Seite macht es mich ganz betroffen, auf der anderen aber auch so richtig stolz, ja. Ich weiß es nicht. Es ist wie so fehlgeleitete Kinder, die wir da in die Wildnis geschickt haben. Aber anstatt, dass sie, ich weiß es nicht, lernen, wie man Feuer macht oder wie einen Stockspitz machen und dann gehen die Hasen jagen, ja, spielen sie den Telenovela nach, was ja auch eigentlich viel nachhaltiger ist. Und ich habe mir das durchgelesen
Ich mach's auch noch. Also an dieser Stelle da draußen, ihr habt das, also ich werde es mir die Tage auf jeden Fall noch reinziehen.
Also es,
das sei, es, seid es, euch mal sicher.
Ist großartig. Diese vier Seiten haben so verdammt viel Plot, ne? Das ist auch wieder wie gefühlt 5 Staffeln Game of Thrones. Da passiert so viel Shit, der irgendwie zusammenhangslos ist, aber irgendwie auch nicht. Aber es hinterfragt auch keiner. Halt gar nicht und irgendwas war mit Kokain.
Ja, gut, es ist halt eine Telenovela.
Also ich liebe auch, wie so Sachen beiläufig erwähnt werden, dass er mit dem Flugzeug abgestürzt, da sind Leute gestorben und der eine hat nebenbei mal gedroppt, der ist übrigens weltberühmter Movie-Star und so. Und da sind schon öfter Leute am Set gestorben, da ist ja gar nichts los.
Warum auch nicht?
Also ja, warum auch nicht? Weil es ja Passionis ist, ne? Und da spielt man ja immer diese superreichen, weltberühmten VIPs. Nee, wirklich, Leute, das war, also mich hat's hart unterhalten. Ich war ein bisschen, auch äußer, als ich dann mal aufs Handy geschaut habe und gesehen habe, so, oh mein Gott, da sind über 100 Nachrichten im Discord. Was ist gerade passiert? Warum ist da ein Passionis de las Passionis Channel? Ja, schön.
Ja, also an alle da draußen, die jetzt auch Blut geleckt haben und sich gerne noch mit der Geschichte auseinandersetzen wollen, bevor das eventuell ein Sequel zu diesem ganzen Thema gibt, kommt gerne in unseren Discord vorbei. Da sind lauter nette Leute, die sich mit Pen and Paper umgeben. Und ja, den Link dazu findet ihr in unserer Description und auf unserer Website natürlich. Und wir freuen uns, wenn ihr da mal reinschneit. Und ja, ich würde sagen, ich weiß nicht, ob du noch was zum Thema Passionis hast, aber
ich glaube, wir lassen es dabei.
Ja,
da wird was passieren. Keine Ahnung, ansonsten nenne ich dich einfach so lange Torche, bis wir das gemacht haben. Und dann gehen wir wieder on course.
Ich glaube, den Preis würde ich sogar in Kauf nehmen.
Wir hatten doch mal diese Wette mit irgendeinem Shit, wo ich gesagt hatte, der Verlierer wird auf irgendeiner Convention einfach live Passionis mit fremden Menschen leiten.
Ja. Who knows? Who knows?
Sofort ablenken, ganz stark.
Ansonsten würde ich hier jetzt einen kleinen Cut machen wollen, weil euch ist vielleicht schon aufgefallen, ihr habt das Rollen mit dem besten Intro noch nicht gehört. Und Flo, wenn du nichts dagegen einzuwenden hast, würde ich sagen,
do it.
Do it.
Das hier
ist Merkborg mit dem Besten. Der Pen & Paper Podcast für Einsteiger, Neugierige und Veteranen. Feinster Nerdshit für deine Ohren. Mit Louis Champagne, Kraft, Josh und Jan. Die Welt ist noch nie ein guter Ort gewesen. Sie war immer schon düster, elend und gefährlich. Aber noch nie so sehr wie in diesen letzten Tagen. Alles geht zu Ende, alles bricht auseinander. Der gottgleiche, zweiköpfige Basilisk hat eine alles bestimmende Prophezeiung gemacht, eine Verheißung, dass die Welt untergehen wird. Sie sagt, dass 6 Plagen biblischen Ausmaßes über die Welt hereinbrechen werden, bevor das 7. und letzte Siegel gebrochen wird. Danach wird alles dunkel sein. Die Hoffnung scheint verloren, es ist nur eine Frage der Zeit. Dennoch gibt es Menschen, die sich an eine Art von Hoffnung klammern. Diejenigen, die nach Antworten suchen und verzweifelt bemüht sind, etwas zu finden, um gestohlene Zeit zurückzubekommen oder das Ende doch noch aufzuhalten. Aber es gibt auch diejenigen, die diese letzten Tage nutzen, um Dinge zu tun, die sie vorher nicht tun konnten. Sie bereisen die sterbende Welt, treffen neue und interessante Menschen und töten diese. Sie jagen Monster, rauben verfluchte Dinge und suchen nach Schätzen, nur um ihren persönlichen Reichtum zu vergrößern. Willkommen in der Welt von Merkborg.
Das war übrigens nicht der Marlboro-Mann. Das tolle Intro hat uns der liebe Jan gemacht, der bei uns ja auch im Discord unterwegs ist. Der war nämlich so cool und hat für mich, Torge und unseren Discord-Moderator Konrad eine Session Merkborg geleitet. Und ja, hat uns direkt auch nochmal so ein Intro gegeben, ne?
Genau, also an dieser Stelle erstmal vorab nochmal vielen Dank, Jan, für das Community Play. Genau, das hat jetzt schon vor 1-2-3 Wochen hinten stattgefunden, aber da wir jetzt eben auch so ausgebucht waren mit unseren Podcast-Gästinnen, sprechen wir jetzt heute über Merkborg nochmal. Ich meine, wir haben das System auch schon 1-2 Mal angerissen im Podcast.
Weil es halt cooler Shit ist.
Weil es halt wirklich ziemlich cool ist, ne? Und ich meine, es ist, again, es ist von Free League gepublished worden und hat ein ja, wirklich unfassbar interessantes Artwork auf jeden Fall. Also wir haben auf unserer Website und auch auf Instagram schon mal ein System-Samstag gepostet und es vorgestellt mit 2-3 Bildern. Und ja, jetzt ist es so weit gekommen, dass wir gespielt haben. Und das, was ihr gerade gehört habt, war im Prinzip das Intro, was Jan uns auch damals vorgelesen hat, um in diesen Abend reinzustarten. Und hat direkt schon die Charaktere vorgestellt. Louis Champagne, gespielt von Flo. Josh, der von Konrad gespielt worden ist. Ich mit meinem Treft und natürlich Jan, der das ganze Spiel geleitet hat. Und ja, Flo Mörkbock, sag nochmal, was war so deine erste Berührung und wie würdest du das System aus deiner Sicht zusammenfassen?
Ja, Mörkbock ist, wenn du, ich weiß nicht mehr, wie diese Farbe heißt, dieses Ultraschwarz, dieses Schwarz, was so schwarz ist, dass das Licht nicht wieder rauskommt, ja. Wenn du davon irgendwie so einen Liter in so einen Mixer kippst, dann noch irgendwie so ein Doom-Metal-Album, ja, und dann all die edgy Gedanken, die du irgendwie als 14-jähriger Teenager hattest, wo du dachtest, oh, ich bin krasser als das System, das hier ist keine Phase, Mama, das ist wer ich bin, ja. Das packst du damit rein. Noch einen Haufen Nägel, irgendwelche Knochenteile vielleicht so und eine richtig, richtig krasse Bassanlage, ja. Und dann mixst du das Teil und dann kippst du das auf Papier. Dann hast du fucking Mörkbock. Und es war halt richtig, richtig cool, ne? Oder wie?
Ja, also es war, erstmal muss ich sagen, dass das Charakter erstellen hat schon mal Spaß gemacht, weil es war easy. So, das war relativ einfach, das Regelwerk ist einfach so anders aufgebaut als alle anderen, also vom Design, vom Layout und von der Optik her. Also wenn man sich sonst irgendwie so die Grundregelwerke anguckt von Cthulhu oder von Pathfinder, von D&D.
Es ist ein Abenteuer, da durchzublättern. So auch wenn man es niemals spielt, da einfach nur zu lesen.
Ja.
Holy, was abgeht vom Design her, das ist krass.
Ja. So, wirklich auch, wenn da die verschiedenen Klassen oder Backgrounds da vorgestellt werden, also wirklich jedes hat irgendwie so ein anderes Layout. Manche kommen dann irgendwie mit einer riesen Schrift dahin und hauen dir da was irgendwie ins Gesicht und
andere liest du irgendwie über Kopf.
Ja, genau. So. Und versteckst irgendwelche Features irgendwo mit in der Grafik und so.
Das perfekte Beispiel ist, wenn es um Waffen geht. Ja, ich meine, das ist auch so ein bisschen mittelalterlicher Stuff. Ne? Also wir haben natürlich die Klassiker wie ein Kriegshammer, du hast ein Dolch, du hast ein Messer, du hast einen Bogen. Ne? Da wurde uns alles schon tausendmal präsentiert in 5e, in Pathfinder, in Call of Cthulhu. Es ist ja immer gleich. Ne? Du hast eine Tabelle, links steht so Kurzschwert, Reichweite, 2d6 Damage plus Stärke oder Geschicklichkeitsmodifikator, ein Preis. Vielleicht steht dann noch was wie Stichschaden.
Ja.
Kennt man. Ist okay. Kann man auch gut verarbeiten, ja. Dann kommt fucking Mörkbock und dann ist da einfach ein Skelett mit einem Typen, in den einfach ein Haufen Sachen drinne stecken, ja. Dann hat er so ein Dolch im Auge und daneben steht irgendwie so Dolch. 1w4. Ja. Und dann ist in seiner Hüfte einfach so ein Hammer. Und dann steht da so Hammer. 1w6. So, dann. Ja, what the hell?
Um wirklich einen Eindruck von diesem Spielsystem zu bekommen, müsst ihr wirklich einfach mal ins Internet gehen und euch das mal angucken. Also einfach nur mal auf die Website auch gehen. Es gibt auch einen abgefahrenen Character Builder direkt von Mörkbock, der ziemlich geil ist. Also auch gleich mit Namensvorschlägen und wo du dir theoretisch innerhalb von Sekunden einen Charakter bauen lassen kannst. Einfach durch random Stats und was alles reingeworfen wird.
Das ist ja auch so schön. Du machst ja eigentlich nicht so viel beim Charakterbauen. Du wirbst halt ein paar Sachen und dann hast du die Figur so, ne? Klar, einen Namen kannst du dann auch random erstellen, oder gibst ihn ja selber, ne? So, du wählst ja damit die Grundklasse aus und ab da würfelst du so. Ich habe jetzt als Beispiel habe ich einen erbärmlichen Adligen genommen, irgendwie ein Dude, der war mal krass oder seine Familie war mal krass und jetzt irgendwie nicht mehr so, und das wusste ich so, den habe ich mir gewählt und das war mir klar. Stats gewürfelt, was super, super schnell ging, weil du hast nicht so viel, ne? Und dann, der Adlige hat keine Special-Fähigkeiten, sondern der ist halt reich. So. Und der hat dann so besondere Items. Und dann durfte ich 2W6 oder 2W8 würfeln. Und das hat mir dann meine Items gegeben, ne? Dann hatte ich halt ein magisches Schwert, das super krass war und mich blöd findet. Und diesen Hofnarren, den ich irgendwie aus meiner Tasche ziehen konnte, der die ganze Zeit richtig unangebrachte und schlechte Witze gemacht hat, aber dadurch ja Debuffs auf Gegner gibt. Hab noch ein bisschen Geld ausgegeben, von dem ich viel zu viel hatte. Ich glaube, keine Ahnung, du hattest irgendwie 10 Münzen, hatte ich irgendwie 200. Ich hatte keine Ahnung, also habe ich mir einfach so viel Shit gekauft, wie ich tragen konnte. Und dann stand der Charakter da, ja. So, dann habe ich einen Louis Champagne getauft, weil ich mir dachte so, okay.
Du brauchst irgendwie einen geilen, adligen Namen.
Ja, auch so was Richtiges, was zu dolle ist, ja. Weil das ist ja auch ganz wichtig, glaube ich, wenn man über Mörkbock spricht, ist, dass das ist unglaublich dark alles und es ist unglaublich schlimm, aber man darf das nicht zu ernst nehmen und das Produkt will nicht so ernst genommen werden. Ja, das geht ja extra schon fast in dieser Türe rein, wie dolle das da einfach dargestellt wird. Und wenn man sich damit nicht anfreunden kann, glaube ich, hat man da keinen Spaß mit. Aber wenn man da mitgeht und das auch so ein bisschen einfach, ja, embrace, dass du sagst, okay, ich bin heute mal einfach wirklich doller. Ich bin da halt drüber, ja, wie du es vielleicht bei Passiones wärst, wenn du super leidenschaftlich unterwegs bist und da warst schon wieder, dann kann man da wirklich, wirklich, wirklich Spaß haben.
Ja, also was man vielleicht an dieser Stelle einmal erwähnen muss, dass man vielleicht sogar für Mörkbock so eine Art Content-Warning raushauen könnte, weil das ein Spiel ist, was, wie Flo gerade schon gesagt hat, es ist doll und es ist manchmal auch übertrieben doll und macht das aber eben auf eine Art und Weise, die eben auch der Unterhaltung dient und trotzdem kann es halt sehr graphic werden, sag ich mal. Also das sieht man eben schon im Regelwerk anhand der Artworks, also dass man da eben die Skelette hat und Wunden und weiß nicht was. Und auch in der Geschichte, die wir dann gespielt haben, wo Jan uns durch diesen Dungeon da gejagt hat, da sind auch ein paar.
Rotback Sludge ist das. Das ist das offizielle Start-Adventure.
Ja, genau. Da sind auf jeden Fall auch die Sachen, wie er sie beschrieben hat, natürlich auch dann manchmal echt fies gewesen, ne? Also irgendwelche Körperteile, die irgendwie von der Decke irgendwie hingen und weiß nicht was. Also das sind so die Sachen, die einen da auf jeden Fall erwarten können. Also wenn man dafür nicht offen ist, sich auf sowas einzulassen, dann ist Mörkbock vielleicht nicht das richtige System, aber für alle, die sagen, die wollen mal irgendwie, ja, so ein bisschen was Übertriebenes machen, wirklich einfach mal so ein Heavy Metal Dark Age Pen and Paper spielen, dann ist Mörkbock da, glaube ich, eine gute Adresse für.
Einfach mal Gas geben, jetzt auch mit den ganzen Hacks, die dafür rauskommen und Erweiterungen mit Cyborg, wo du das Ganze irgendwie so ein bisschen Cyberpunky hast. Und ich finde auch in dem Intro, was uns der tolle Jan da gemacht hat, da ist auch eine Sache, die, finde ich, die das auch so richtig schön rüberbringt. Ne? Ich meine, wie er da sagt, so von wegen, die Welt geht halt unter. Und es ist halt nicht dieses typische Saving the World Trope, was du vielleicht aus anderen, vor allem so High-Fantasy-RPGs hast. Ne? Oder vielleicht auch aus Cthulhu, wenn du die großen Alten stoppst, die Welt jetzt fressen. Ne? Oder du, keine Ahnung, den Drachenkönig oder die Drachenkönigin besiegst in irgendwie D&D. Was cool ist, ne? Was nice sein kann. Das ist Mörkbock halt nicht, weil du bist schon in dem Prozess, wo es eh schon zu spät ist. So, das ist halt alles im Arsch und alles fällt auseinander. Und es gibt Leute, die wollen das verhindern. Aber wie er schon meinte, es gibt da doch Leute, die sagen, okay, fuck it, jetzt ist eh alles zu spät. Wofür brauche ich noch Moral und Ethik? So, ich habe einfach mal Bock, jetzt die Sachen zu machen, die ich wollte. Ich will mir die Sachen nehmen, die ich schon immer haben wollte, aber die ich nicht kriege oder die ich nicht verdient habe. Und wer will mich jetzt noch aufhalten? Und das ist es halt so. Auf dieser Welle, die alles beendet.
Genau, also es ist schon ein bisschen apokalyptisch. Du hast ein
kleines bisschen.
Du hast jetzt irgendwie, du bekommst nicht so diese Aussicht gestellt, so wenn du dieses Abenteuer bestehst, dann bekommst du den Schatz und der verbessert dein Leben. Du gehst einfach wirklich eigentlich immer davon aus, dass hinter der nächsten Tür wirklich einfach dein Tod lauert. Und so gehst du irgendwie auch durch dieses Spiel. Und dementsprechend ist es deswegen auch so, ja, finde ich auch diesen Ansatz eigentlich relativ witzig, dass du dir halt wirklich auch auf dieser Website einfach innerhalb von 2 Klicks einen Charakter zusammenbasteln kannst, weil eigentlich ist dieses Spiel, wie ich finde, irgendwie gemacht für One-Shots, ne, wirklich für, also ich meine, du kannst natürlich deinen Charakter, wenn du den irgendwie cool findest und den cool rollenspielen kannst, du Spaß an dem hast, kannst du den natürlich auch immer wieder auspacken und spielen. Und im Discord haben wir, glaube ich, auch besprochen, also es könnte auch theoretisch möglich sein, eine kleine Kampagne zu spielen.
Ich würde sagen maximal 8 Sessions, so genau. Wirklich Progression hast du ja nicht.
Genau, das kommt eben auch noch dazu, wirklich Progression hast du nicht. Du bist auch schon einfach ganz gut ausgerüstet mit dem Starter-Set, also mit der Ausrüstung, die du irgendwie hast. Da hast du irgendwie 1-2 Sachen, die deinen Charakter eben ausmachen. Dann hast du ein paar Basic-Moves im Prinzip und die reichen dann auch völlig aus. Und das am Ende auszuwürfeln und dann auch aktiv zu benutzen, ist wirklich sehr einfach. Also wenn eben dieses Spiel nicht so dieses mega darke und grittige hätte und brutale, dann ist das wirklich ein Spiel, wo ich sagen würde, das ist auch super einsteigerfreundlich, weil es eben
absolut,
so, weil das System so einfach ist. Ja.
Ich glaube auch wichtig ist halt, was so Kampagnendenkende angeht, warum man das da vielleicht nicht machen sollte, ist ja, dass dieser ganze Kontext, den du hast, ist ja dieser Weltuntergang, ja. Und wenn du jetzt sagst, du machst eine Kampagne, die 50, 60 Sessions dauert, dann fehlt halt der Weltuntergang so. Der muss ja irgendwie passieren, ja, oder irgendwas Schlimmes so. Und jetzt auch mal ganz trocken, das Adventure, was wir gespielt haben, glaube ich, hat nur funktioniert, weil es Mörkbock ist, ja, weil Jan das auch super gemacht hat, wie er uns da reingeführt hat und so. Wäre das Pathfinder gewesen, wäre das D&D gewesen oder DSA, dann wäre das Kacke. Dann wäre das blöd, dann wäre das Railroady, dann wäre das ein Meatgrinder-Dungeon, wie man es aus den 80ern von irgendwelchen OSR-Sachen kennt. Und
OSR bitte einmal nochmal kurz.
Also Oldschool Renaissance, so alte Rollenspiele wie früher.
Okay.
So, das hat sich auch alles entwickelt, ne? So wie du jetzt wahrscheinlich nicht mehr, keine Ahnung, Doom 1 spielst. Weil du denkst, so nee. 3D ist irgendwie cooler als 3D. Und das auch ohne zu werten, so das ist auch cooler Shit. Aber Rollenspiele haben sich auch entwickelt und die Art und Weise, wie sie geschrieben werden, wie sie präsentiert werden und wie sie funktionieren, sind auch irgendwie angepasst an die Userbase. Ne? Wir wollen ja Freiheiten, und wir wollen Konsequenzen und sowas. Mörkbock darf dir das aber wegnehmen, weil das einfach so da reinpasst. Ja? Und die Grundsache war ja eigentlich, dass uns erzählt wurde, dass wir irgendwie plündern waren irgendwo. Wir wurden erwischt, wir wurden eingesperrt und wir hatten auch nicht die Möglichkeit, da rauszukommen und wurden dann vor irgendeinen Obermufti präsentiert und dann meinte so, ey, von dem einen Herrscher hier ist der Sohn weg, ihr geht ihn jetzt holen, wir wissen, wo er ist, aber wir können niemanden entbehren und wenn ihr das macht, dann dürft ihr halt leben. So, wir kriegen ja nicht mehr eine Belohnung. Und wenn ihr es halt nicht macht, dann bringen wir euch halt auf der Stelle um und wurden dann einfach da reingeworfen mit dem Rücken, also im Rücken halt die Wachen, die mit den Speeren so auf uns zielen und vor uns halt dieser dunkle Gang nach unten. Was natürlich so die, das ist ja die Definition von Railroading in ein Adventure.
Ja.
Ne? Ist so. Mörkbock darf das aber. Und das macht es, glaube ich, auch so gut für One-Shots. Weil du hast eine gute Kontrolle. Du weißt jetzt, die SpielerInnen, klar kann sie sagen, sie geht um, dann bringst du sie halt um. So. Und dann kann es weitergehen. Und das war auch das Schöne, ich habe mir das Adventure später ja auch nochmal angeguckt, nachdem wir das gespielt haben. Da stand ja auch drin, wie du mit Spielertoden umgehen sollst. Und es war total gut.
Okay.
Es wird einfach jemand weiter reingeworfen. Da rollt einfach jemand die Treppe runter, landet da unten bei euch.
Ja, klar.
Und der ist jetzt da.
Und wird quasi auf denselben Auftrag quasi angesetzt.
Ja. Den musst du nicht großartig vorstellen. Der ist genauso blutig und dreckig und kaputt wie alle anderen. Und du weißt genau, wenn es mich jetzt erwischt, dann rolle ich da in 3 Minuten dann auch runter.
Ja, ja, das ist also, glaube ich, wirklich eine Sache, die gerade auch als Einstiegs-Adventure wirklich tatsächlich super gut durchdacht ist. Also auch wenn es irgendwie, weil es einfach von allem etwas hat. Also weil du wirst eben, wie gesagt, mit einer Gruppe zusammengewürfelt. Also das ist ja auch die große Herausforderung, die die meisten Pen-and-Paper-Abenteuer haben. Wie kriege ich die Spieler, die ich jetzt hier am Tisch habe, online oder eben lokal, wie kriege ich die jetzt irgendwie zusammen, die SpielerInnen? Und wie geht's dann weiter? Wie kommt denn der Auftrag zustande? Aber weil du eben da genau dieses Thema hast, ihr seid jetzt hier irgendwie die Gefangene, weil ihr habt das und das irgendwie verbrochen. Und eure einzige Chance, um irgendwie vielleicht noch einen Tag länger in dieser Welt zu überleben, was eben in der Natur der Lebewesen liegt, dass man das irgendwie versucht, dann ist das hier eure einzige Wahl. Dann müsst ihr hier runter und dann müsst ihr hier diesen Auftrag abschließen.
Ja, so. Und das funktioniert da halt super gut, ne? Und ich meine, Railroading an sich ist ja auch nicht schlecht. Es gibt jetzt, ich glaube, vor allem so SpielleiterInnen, die neu anfangen mit dem ganzen Stuff, die sich ein bisschen belesen, kommen, glaube ich, auch schnell zu dem Entschluss zu sagen, oh, Railroading ist schlimm, das würde ich niemals tun, ja. A, wird's dir passieren. Das ist einfach so, ne? Es wird dir passieren, auch wenn du auf Matt Mercer-Level hier unterwegs bist mit deinem krassen Homebrew-Shit und so, es wird dir einfach passieren. Ist halt so und es ist nicht schlimm. B, kann Railroading einfach eine Geschichte wirklich gut vorantreiben. Klar willst du es nicht übertreiben, du willst keine Entscheidung erzwingen, ne? Außer vielleicht diese Startentscheidung mit ihr geht da runter. Aber danach durften wir machen, was wir wollen. Klar hatten wir oft die Möglichkeit, einfach drauf zu gehen, weil das war schon, hat ja noch schön beschrieben, welche Entscheidungen denn nicht so gut für uns gewesen wären. Aber ich glaube, zusammengefasst war das, also das war richtig, richtig cool.
Ja.
Ich mochte das Kampfsystem, es war einfach chillig.
Genau, das Kampfsystem war chillig, kannst du gleich nochmal drauf eingehen, genau, und weil ich das eben nochmal ausführen wollte, weil es irgendwie von allem etwas gehabt hat. Es gab halt irgendwie den Endgegner. Es gab noch einen anderen mysteriösen Gegner, der irgendwie über allem stand. Es gab wirklich auch, um das Wort nochmal zu sagen, so ein, zwei Mysterien, die man dann auch vielleicht nicht aufgeklärt hat, aber die einfach der ganzen Geschichte so eine Art Tiefe nochmal irgendwie verliehen haben, weil sie irgendwie die SpielerInnen vor, ja, einfach so, man war da manchmal ratlos und so, okay, was will vielleicht das Spiel oder die Geschichte gerade von mir? Okay, aber wir gehen weiter, weil keine Ahnung, wie es jetzt hier weitergeht. Aber das alles, ja, bringt halt so eine gewisse Tiefe rein. So, ne? Dann haben wir eine kurze Shopping-Tour noch, weil da eben ein NSC erschienen ist, der eben auf eine Weise eingeführt wurde und dann noch man seine Münzen ausgeben konnte, um sich nochmal irgendwie so zu stärken. Also es hat wirklich innerhalb dieses Abends, dieser Session, hat man irgendwie alle Schritte durchgemacht, die irgendwie, ja, im Prinzip essentiell sind oder wichtig sind und die irgendwie so ein Pen and Paper eben ausmachen können.
Ja, und wir hatten ja trotzdem Entscheidungsmöglichkeiten, mit denen wir auch aktiv Sachen beeinflusst haben, ne? So wie die Wachen, die ich am Anfang geschmiert habe, was auch nur ging, weil mein Adelig einfach eklig reich war und auch durch die Nachteile, die ich erwürfelt habe, bei ihm ja auch eh über allem drüber stand und es auch irgendwie unter seiner Würde ja gewesen wäre, jetzt gegen diese Wachen zu kämpfen, weil I aus dem Weg Geringverdiener. so. Und das war halt, ja, das war cool. Ich meine, gegen was musste man immer würfeln? Gegen eine 12, oder?
Genau, du musst im Prinzip einfach mit deinen Werten gegen eine 12 würfeln.
Ja, wenn du es geschafft hast, hast du es geschafft, wenn nicht, dann nicht.
Genau, du hast auch immer einen D12 gewürfelt und
hast deine Boni bekommen. Oder in meinem Fall eigentlich nur Nachteile, weil mein Charakter kacke war.
Ja, genau, aber das macht es halt wirklich so einfach. Du hast eben, ich meine, ich mag das ja auch gerne bei Spielen wie zum Beispiel bei Alien oder so, dass man da wirklich auch einfach den ganzen Tisch wirklich voll wirft mit Würfeln. Das ist irgendwie was Cooles oder
vor allem in so High-Pressure-Momenten, wo du dann so
Reveals hast.
Ja, und dann auch so ein bisschen verzweifelt auch nach diesem D6, nach den sechs Augen suchst du auf dem Tisch.
Ja, oder wenn du dann da irgendwie deine ganzen, also wie gesagt, für mich als jemand, der noch neu ist in dieser ganzen Welt, irgendwie ist das eben total fancy, einen vierseitigen Würfel zu werfen oder whatever so, ne? Und das ist irgendwie was hier dann trotzdem noch irgendwie cool ist, weil es eben so einfach ist, weil du hast nur diesen Würfel im Prinzip. So.
Initiative, super easy, Waffenwechseln, alles wirklich chillig. Und das macht das Spiel halt auch gut. Es fokussiert sich halt super auf dieses ganze Darke und holt dich nicht raus, weil du brauchst deinen Charakterbogen eigentlich gar nicht. Ne? Diese 2-3 Zahlen, die du hast, kann man sich so schnell merken. Vielleicht guckst du mal wegen Geld. Und du hast ja immer noch so ein Fail-Safe eingebaut mit diesen Omen, die du halt ausgeben kannst, damit du irgendwie neu würfelst oder dir nochmal einen Boni bekommst. Also jede Figur am Anfang, du erwürfelst dir, wie viele Omen du hast. Es ist so eine Ressource wie Glück in Call of Cthulhu. So, damit kannst du dir halt nochmal deinen Wurf verschönern.
Ja.
Und okay, wir müssen halt die eine Sache noch erwähnen, ne?
Du meinst das große Ende, was wir auch schon mal angeteased haben. Ja.
Okay, in Kurzfassung, ja. Dieses Adventure war, wir werden da reingeworfen, Wachen hinter uns, kommt nicht raus, wir bringen euch um. Wir so, okay, krass. Komischer, halbtoter alter Mann an dem Stuhl, der nicht mit uns redet. Wir so, okay, seltsam. Erstmal versuchen, ihn zu beklauen. Fand ich auch gut.
Man muss vielleicht ganz kurz nochmal eben auch erwähnen, dass wir das Ganze über Roll20 gespielt haben.
Wir haben es über Roll20 gespielt, mit den härtesten technischen Problemen, weil irgendwie hat Sound nicht funktioniert, irgendwie hat bei einigen Leuten das Internet nicht funktioniert, Vodafone hat überall zugeschlagen. Und da auch nochmal Props an Jan, der wirklich sich richtig Mühe gegeben hat mit Soundtracks und Musik. Und dann hat der Scheiß nicht funktioniert. Ja, das tut mir im Herzen weh als Spielleiter, weil ich weiß, wie aufwendig das sein kann, das vorzubereiten, und man steckt da Herzblut rein, ja, und man malt sich Szenen aus, wie man die präsentieren will, ja, und vielleicht übt man das ja sogar auch vor, ne.
Das hat ja auch Jan auch mir nochmal geschrieben, als er mir das Intro zur Verfügung gestellt hat, dass eben auch mit diesem ganzen, mit dieser Stimme, die er da so verzerrt hat, dass das eigentlich auch ein Element gewesen wäre, was er auch für NSCs dann da benutzt. Und das ist natürlich, wenn du online spielst, sind das natürlich auch echt coole Effekte und Elemente auf jeden Fall.
Ja, und sowas ist halt wichtig, ne? Und wie gesagt, das ist aufwendig. So, wenn ich jetzt, als wir den Streitwagen der Götter gespielt haben bei Alien RPG, wo dieses Vieh geboren wurde, habe ich das auf den Soundtrack, den ich vorher rausgesucht habe, angepasst, dass ich vorher geübt habe halt, dass ich mir diesen Soundtrack angehört habe und ich wusste, was ich sagen will und halt auch meine Stimmgeschwindigkeit angepasst habe, damit
das ist einfach nur sick, ja, das ist
damit,
krass.
Damit
das
Spiel von dieser Chestburster Geburt oder diesem Brainburster Vieh halt dann kommt, wenn die Violine kickt.
Ja.
Und man hat auch gemerkt, er hat die Sounds da angepasst. Er hat darauf geachtet, dass das nice ist, aber es hat nicht funktioniert, weil Technik ist manchmal ein Arschloch und trotzdem hat er es durchgezogen. So, ich hätte auch voll verstanden, wenn er gesagt hätte, nö. Ja. So läuft halt nicht.
Ja, ist dann zum Glück alles gut gegangen. Genau, und wir waren gerade bei der Zusammenfassung der Story. Ja.
Also nochmal da Props. Krasses Durchhaltevermögen. Anyway, irgendwelche Wachen, ich habe die bestochen, bla bla. Wir haben ein paar Hunde bekämpft, die da rumgelungert haben. Und haben von den Wachen dann die Info bekommen, dass Sören so ein Obermufti ist, der irgendwie Fletcher oder so hieß, ja.
Ja.
Und von dem haben alle Angst. Wir haben den gefunden, wir hatten dann auch Angst. Weil er wie 3 Meter groß war und überall hingen Leute um ihn rum. Und der, wir hatten ja diese Aufgabe, diesen Prinzen zu retten. Er meinte, ja moin, ich hab den Prinzen, ich sag euch auch, wo der ist, aber ihr müsst mir den Kopf von so einer Göre bringen. Und wir so, okay, krass, ja klar, natürlich, wir wollen uns nicht mit dir anlegen. Haben die dann gefunden und uns dann doch dagegen entschieden, dachten so, okay, krass, nee, so Kinder umbringen oder so kleine, das ist nicht so cool. Wir hauen jetzt doch den großen Typen. Wurden dann aber gewarnt, dass der irgendwie so einen riesigen Wurm steuern kann. Haben dann eine coole Falle gelegt, wo wir Konrads Charakter, den Josh, ganz gut benutzen konnten. Der hatte nämlich aus irgendeinem Grund Sprengstoff dabei.
Wie gefühlt jeder Charakter von Konrad in seinen Spielen.
Aber ja. Das hast du jetzt gesagt. Gut, wir kennen ja nur die zwei, aber beide hatten Bock auf Explosionen, das stimmt schon. Sofort so Mythbusters-Vibes, wo sie andauernd irgendwelche Wohnwegen in die Luft gejagt haben. So, Vieh wurde gesprengt, alles cool, Obermufti wurde geklatscht, dramatisch, schön, war gut. So, mein Typ konnte überhaupt nicht mit dem Schwert kämpfen, deswegen habe ich das auch immer so schön dargestellt, wie das Schwert ihn eigentlich führt, während er so hinterher gestolpert ist. Ja,
stimmt.
Und dann sind wir vor dieser Tür, mussten noch so ein kleines Rätsel lösen, wo wir so ein Auge reinstecken mussten. Also die Tür öffnet sich und wir hören eine Harfe und sehen dieses Token bei Roll20. Dann ist es Prince, der Musiker, mit dem fotogeshoppten Gesicht von Philipp fucking Amthor.
Und da hat es uns einfach alle zerrissen.
Ist aber so zerrissen.
Also das war wirklich, ich kann mich noch so gut an diesen Moment erinnern. Es war wirklich so, es haben ja wirklich einfach alle aufgejodelt, ne?
Alter, war das hart.
Also man war einfach noch so voller Tension, so von diesem Spiel gerade und diese Erleichterung, so man hat es jetzt ans Ziel geschafft und lauert hier noch eine Falle oder nicht? Und dann kam wirklich dieser Relief, diese Auflösung und dann auf einmal diese Fratze und ich konnte nicht mehr. Also wirklich, das hat uns wirklich einfach zerrissen in dem Moment und deswegen
auch da nochmal wirklich
Cheers. Das war sehr kreativ und das hat sehr viel Spaß gemacht, die Runde. Das war ein schöner Abschluss auf jeden Fall für die Session.
Ja, also ich bin traumatisiert auf jeden Fall, aber auf die gute Art.
Ja.
Und das dann auch diese schöne Merkbock-Ende, ne? Wir bringen diesen Typen da raus. Und die waren so, alles klar, nice, ciao. Lass uns da einfach stehen.
Ja.
Okay, danke.
So. Ja, seht zu, wie ihr überlebt. Ja, das war gut. Also das war eine echt interessante Runde. Und auch da würde ich sagen, Merkbock habe ich nicht das letzte Mal gespielt. Also da bin ich auf jeden Fall noch offen für weitere One-Shots, weil das war echt eine coole Geschichte, definitiv.
Und da bietet sich das Leiten halt auch wirklich an, ne? Du musst, ich weiß nicht, ich glaube, was auch irgendwie ganz attraktiv ist, dass dieses Spiel so eine Gleichgültigkeit den Spielenden gegenüber hat. So,
ja.
Ne, das ist jetzt nicht so, dass der Spieler sagt, oh nein, du musst da aufpassen, deine Spielfigur stirbt, vielleicht musst du den Würfel anders drehen oder oh Gott, so, es gibt hier diese Wiederbelebungsmöglichkeiten, damit das Spiel schön weitergehen kann. Das Spiel ist halt so, ja, get fucked, ne? Mach halt weiter, also wir werfen einfach den nächsten Typen die Falltür runter oder irgendein Obdachloser am Straßenrand steht auf und das bist übrigens ab jetzt du. So, und das ist halt ganz, ja, so spannend, ne? Dieses Dark, aber da hast du auch recht, da muss man halt auch eine Person für sein. So wie du Telenovelas nicht feierst, wenn du sowas nicht magst, dann wirst du einen Merkbock auch nicht feiern, wenn du eher so auf dieser, ich weiß nicht, Noble Bright Fantasy, alles ist geil und hell und die Elben kommen.
Ja, aber wie gesagt, vielleicht ist es manchmal auch ganz erfrischend, selbst wenn man eben eigentlich nur auf die eine Sache steht, hier so einen kleinen Ausflug zu machen.
Ja.
Und mal zu sagen, hey, wir fahren mal irgendwie ins Wacken der D&D-Abenteuer.
Ins Wacken der D&D-Abenteuer. So richtig toll
und
gesagt.
Und spielen eine Runde Merkbock.
Um auch einfach mal sehen, wie einfach so ein Spiel sein kann.
Ja.
Und wie easy. Ja. Wirklich, wirklich schön.
Cool. Ja, dann an dieser Stelle nochmal danke an Jan fürs Leiten, dass du uns diese Welt nochmal gezeigt hast. Genau, der ist übrigens auch wirklich ein guter Ansprechpartner, wenn es ihm um dieses System geht. Also wenn ihr im Discord bei uns vorbeischaut und da Fragen habt zu Merkbock, dann werdet ihr da sicherlich geholfen.
Ja, halt auch für so Plotentwicklung und so.
Ja, da geben echt einige Leute echt Gas. Also das ist, finde ich, richtig toll, was sich da so entwickelt hat.
Und ja. Eben gerade 100 Leute.
Ja, 100 Leute im Discord, Leute, kleine Discord-Party. Also wie gesagt, da geht was und da finde ich das auch immer spannend, auch wenn man da nur mal mitliest, was man sich da alles so an Erfahrungsberichten schon rausholen kann und manche ja Systeme, die vorgestellt werden oder auch die Würfel-Unboxings, die wir gerade haben mit dem Adventskalender.
Ja, das ist süß.
Das ist richtig süß und das ist schön.
Ich mag ja auch diese Rollenspiel-Erste-Hilfe, die da so passiert. Dass du halt einfach reinschreiben kannst und sagst, hey, ich habe gerade diese Session am Laufen, irgendwie ist das komisch, wie kann ich das machen? Und es kommen ja sofort Leute.
Ja.
Und du hast so wertungsfrei. Niemand sagt, das ist blöd oder das ist kacke, sondern alle versuchen einfach so konstruktiv zu helfen und dieses Hobby auch einfach zu feiern. Das ist auch richtig schön. Da haben wir einen guten Platz aufgebaut, der einfach sehr, sehr, sehr positiv ist.
Also, kleiner Übergang zum nächsten Thema. Denn man muss ja noch mal sagen, wir spielen jetzt gemeinsam, also du und ich, seit etwa einem Jahr Pen and Paper. Und ich habe jetzt auf meiner Reise, die du mich da reingeholt hast, einige Systeme gespielt. Gerade eben haben wir darüber gesprochen, Merkborg. Wir haben Alien gespielt, Cyberpunk, Cthulhu und weiß nicht was. Tales from the Loop. Und natürlich ganz groß die zweite Edition von Pathfinder, wo wir über 25 Sessions drin versenkt haben, die richtig viel Spaß gemacht haben. Aber ihr merkt vielleicht, ein ganz großer Name fehlt.
Passiones? Ah nee, das haben wir gespielt.
Das haben wir gespielt. Nein, natürlich, es geht um Dungeons and Dragons, D&D. Das Pen-and-Paper-Spiel überhaupt, was momentan irgendwie auf allen Listen immer ganz oben steht. Und ich glaube auch wirklich.
Du hast glaube ich, gerade 5 Euro von Wizards of the Coast überwiesen bekommen, so wie du Werbung machst. Ich sehe dein Handy.
Ich habe ja nicht gesagt, dass es gut ist. Ich habe ja nur gesagt, dass es erfolgreich ist. So, das muss man immer auch gut trennen können. Nee, also D&D, ich meine, wahrscheinlich jede Zuhörerin, die jetzt hier zuhört, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit schon mal von D&D gehört haben, wenn nicht sogar selbst gespielt haben. So, und jetzt haben Flo und ich überlegt, was machen wir? Weil wir haben jetzt schon einige Monate unsere Pathfinder-Runde nicht weitergespielt. Wollen wir die irgendwie weitermachen, fortsetzen, irgendwie rebooten? Was tun wir?
Genau, das war so ein Moment, den wahrscheinlich einige SpielleiterInnen kennen. Man spielt ein System über mehrere Sessions, hat eine coole Plotentwicklung, Charakterentwicklung, das ist richtig nice. Und man hat so ein regelmäßiges Ding, vielleicht einmal die Woche, zweimal die Woche zum Teil bei uns, ja, vielleicht zweimal im Monat. Und dann irgendwann passiert irgendwas, ja. Bei uns ist ein Spieler gedroppt, der über das Internet mit dabei war, weil einfach das Leben passiert ist, so. Ne? Arbeit hat sich irgendwie geändert, familiäre Situation, Umzug, bla, bla, bla. Dann war auf einmal Sommer. Ne? Dann wart ihr euch auch zu fein, hier mit mir im dunklen Keller zu sitzen und mit mir hier Pen und Paper zu spielen. Ihr wollt schon mal rausgehen und schöne Dinge machen. Nein, aber dann hatten wir halt so einen Break. Und oft ist das auch schwer, da dann irgendwie reinzukommen. Ich habe das auch bei Serien. Ne? Wenn ich jetzt eine Serie binge und ich bin 6 Folgen drinne und mache 3 Wochen Pause, finde ich das super schwer, da wieder irgendwie reinzukommen.
Ja, kann vorkommen.
Ne? Ja. Und anders als jetzt bei Game of Thrones haben wir ja nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, cool, wir machen mal kurz einen Rewatch von der letzten Folge.
Stimmt.
Auch wenn wir Recaps gemacht haben und so. Aber dann natürlich, blöde Situation, eine Person fehlt, der Plot ist aber auch irgendwie schon geschrieben, dass das da mit drinne ist. Fange ich jetzt an, da irgendwie zu zensieren oder, keine Ahnung, hole ich die bei Mitzwa-Schere und beschneide dieses Abenteuer.
Und man muss ja auch sagen, wir haben ja auch eben auch in der Zeit dann viele andere Systeme ausprobiert. Ja. Also das muss man ja auch sagen, wir sehen ja auch so eine Art Unterhaltungsauftrag in unserem Podcast und spielen dann natürlich auch gerne neue Systeme, um die dann eben hier auch vorzustellen. Und dann ist das auch so, dass man dann überlegen muss, okay, spielen wir weiter unser Pathfinder oder probieren wir ein anderes System aus, wo wir dann gegebenenfalls im Podcast drüber sprechen können.
Ja, man muss ja auch sagen, anders als jetzt bevor wir diesen Podcast gemacht haben, haben wir jetzt auch ein bisschen andere Möglichkeiten, was zum Teil
stimmt,
die Verfügbarkeit von Spielsystemen angeht. Ja. Long story short, wir haben dann gesprochen, was wir machen und natürlich hatten die SpielerInnen in der Gruppe auch Bock auf die alten Figuren und da war für mich jetzt ein Moment, wo ich sagen muss, okay, jetzt wird's schwer. Ich finde es schwer weiterzumachen, wo wir waren, weil ich den Plot für mich dann auch schon irgendwie verworfen hatte und ich glaube, wir haben auch einmal, habe ich ein bisschen gespoilert, als wir danach waren, ich war voll, weil ich dachte, wir sind jetzt eh damit durch. Und hat mir überlegt, ob wir einen Reboot machen und dann auch so, was machst du jetzt? Hast du auf einmal so Telenovela-artige Amnesie-Attacken oder spulst du 2 Jahre in die Zukunft und sagst, alles ist geklärt, wir machen jetzt hier weiter und da habe ich mich nicht so wohl gefühlt oder ich weiß nicht, ob ich dann die kreativen Ergüsse da haben kann, die einfach ich will ja auch gute Unterhaltung liefern, wenn ich nicht leite.
Ja.
Und nicht so ein halbgares Ding dahinstellen. Long story short, PF2E ist jetzt 5E. Ohne das PF.
Mit D&D.
Ja. Gott, das war richtig schlecht, oder?
Mach nichts. Du, das muss, also ich meine, davon lebt Ron mit dem Besten, dass auch einfach mal schlechte Sachen passieren.
Dios mio.
Dios mio. Nee, genau. Also und das ist jetzt für mich natürlich auch die Gelegenheit, sich jetzt auch mal mit dem Spiel auseinanderzusetzen, was eben gerade in aller Munde ist. So, ich meine, wie gesagt, Critical Role und es gibt einfach super viele Kanäle, die Actual Plays machen mit D&D oder die darauf aufbauen, wie auch bei den Kollegen von Against the Odds zum Beispiel. Das ist einfach ein System, was ja überall ist und dementsprechend vielleicht gar nicht so doof, dass ich da auch mal reinguck. Und jetzt haben wir beide, glaube ich, auch Blut geleckt, sich damit mal auseinanderzusetzen.
Ja, also kurzes Vorwort zu D&D. Ne, haben wir ganz am Anfang schon mal drüber gesprochen, was ist Pathfinder, was ist D&D. D&D gibt es nicht schon immer, aber gefühlt schon immer. Und zuerst war da, glaube ich, Chainmail, was damals rauskam. Und dann wurde aus Chainmail D&D. Dann war noch diese süße Sache da mit, was ist Armor Class und was sind Hitpoints. Und das kam dann durch Schiffe versenken.
Oh Gott.
Ne? Wo du dann da deine Armor Class to Hit hattest und deine HP, dann hast du das Schiff gesungen, irgendwie süß übernommen, bla bla bla. Wir hatten D&D, dann wir hatten Advanced D&D. Dann irgendwann ist Advanced D&D zu Pathfinder geworden. Und D&D lief weiter. Wobei es auch nicht ganz richtig. Ey, D&D gibt's ja immer noch, ne? Aber ja, auf jeden Fall, Pathfinder ist dann irgendwie so die crunchigere Variante vielleicht geworden, die dann irgendwie von über Paizo gepublished ist und von denen entwickelt wurde. Und das Grundgerüst teilt. So das Grundregelwerk ist sehr ähnlich. Auch das Setting zu einem Teil. Aber dann halt drastisch anders. Einfach, keine Ahnung. D&D Goblins immer gleich zu Pathfinder Goblins. Mhm. Aber das ist ja auch egal. Gab halt viele Editionen. Wir sind jetzt bei der 5. Logischerweise gab es davor welche. Wahrscheinlich, ich glaube, die Leute, die D&D spielen, wobei, nee, na. Cindy hatte im Interview gesagt, die hat mit 4E angefangen. Die hat 4E immer gespielt. Und das ist eine krasse Seltenheit, ja, weil du spielst 4E nicht. Und wenn du 4E gespielt hast, dann bist du eigentlich raus aus dem Hobby, weil du dir denkst so, was ist das für ein Kack?
Wenn ich mich recht entsinne, hast du, glaube ich, auch mal relativ am Anfang des Podcasts, irgendwie in den ersten Folgen gesagt, dass du über dieses System nicht reden wirst wahrscheinlich. Und jetzt hast du es getan.
Ja, nein, da will ich auch nicht. Da auch kein Hate. 4E ist ein System, das ich persönlich einfach, da stehe ich nicht hinter, da habe ich nicht Freude dran. Kann verstehen, dass Leute das irgendwie feiern, weil, keine Ahnung, es gibt ja auch Leute, die bei UNO-Kartenkombinationen erlauben, die ich nicht gut finde.
Ja.
So und ja, 4E ist passiert. Und ich glaube, in der Entwicklung jedes Produktes brauchst du auch Mängel.
Natürlich, du kannst dich ja auch nur weiterentwickeln, wenn du Fehler machst.
Ja, irgendwas muss passieren.
So, irgendwas, ne? Muss passieren. Irgendwie musst du da irgendwie ja mal auch einen Weg einschlagen, der vielleicht nicht so von Erfolg gekrönt ist, um zu merken, okay, ich sollte doch vielleicht lieber in die andere Richtung gehen.
Ja, deswegen, ne, also für die meisten Menschen war es 3.5 oder halt jetzt 5. So, und deswegen ist es auch meistens so, wenn du jetzt irgendwie rumgoogelst und du irgendwie Source Material suchst, du findest viel Stuff direkt für 5e oder Dinger von 3.5. Ganz, ganz selten findest du Referenzen zu 4. Auch total spannend. Lief ja auch nicht so lange, das ist riesig, das Produkt. Aber wie gesagt, kein Hate gegen 4e. Ich persönlich finde es nicht so cool. Wenn ihr das cool findet und ihr daran Spaß habt und ihr es geschafft habt, daran Spaß zu finden, dann bin ich sogar stolz auf euch. Finde ich gut. Aber ist schwer, finde ich.
Ja.
Anyway, wir spielen ja nicht 4, wir spielen 5.
Genau. Und an dieser Stelle auch nochmal, also auch große Liebe für Pathfinder 2e. Ich bin halt richtig gespannt drauf, wie das ist, nach ein paar Sessions D&D da mal so eine Art Vergleich zu ziehen. Weil das halt eben von diesen beiden großen Publishern halt eben die, also aus meiner Sicht habe ich das Empfinden, dass das so die großen Fantasy-Settings sind mit unter anderem. Und da dann mal so einen Vergleich zu haben, finde ich dann ganz spannend, da als ja Neueinsteiger mal so einen Blick drauf zu werfen.
Tatsächlich eine Sache, die meiner Freundin, die Johanna, aufgefallen ist, als sie ihren Char gebaut hat für unsere upcoming 5e-Adventures, die Artworks, die Personen in den Artworks,
ja,
die so ein bisschen comichafter dargestellt sind in Pathfinder und so ein bisschen mehr auf Realismus in 5e. Und 5e es geschafft hat, einen Halbling zu sexualisieren, Alter. Das sind Artworks bei diesen, das ist nicht cool. Ich weiß nicht, warum die Leute immer so nackt sein müssen und warum, keine Ahnung, weißt du, ich meine, klar, in den 80er, 90er war das nochmal anders, aber es ist dieses typische Ding, du hast so zwei Charaktere, die die gleiche Klasse haben, ne? Menschlicher Krieger, menschliche KriegerInnen, die haben die gleiche Rüstung an, ne? Eine Vollplattenrüstung. Und der Typ sieht halt aus wie der Tower von Game of Thrones, oder der Turm von Game of Thrones. Und die Frau daneben, die gleiche Rüstung anhat wie er, hat halt so ein Metallbikini an.
Ja, ja.
So, und das brauche ich halt auch gar nicht, ne? Aber unabhängig davon, also das ist ihr halt tatsächlich relativ fix aufgefallen, dann habe ich auch drüber geguckt und war auch so uff, das ist nicht so cool. Aber wir starten ja morgen,
ja,
am Geburtstag von Johanna.
Kleine Birthday-Session.
Happy, ja, Birthday, wenn du das hörst, 2 Tage zu spät. Ich hoffe, es war gut. Und ich hab Bock.
Ja, du, ich auch. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Ich bin sehr gespannt, was auf das, was du dir da ausgedacht hast, und auch wie eben das System jetzt von unserer Gruppe angenommen wird. Und auch wie ich da selber reinfinde, bin ich sehr gespannt. Und auch weil, um da darauf noch mal eben zurückzukommen, was du gerade gesagt hast mit dieser Sexualisierung von manchen Charakterabbildungen. Weil ich habe das heute noch mal rausgesucht, weil ich das interessant fand. Und da habe ich auch nur kurz überflogen, dass auch einer der, ich weiß es nicht, Chefdesigner von D&D oder irgendwer, der da was zu melden hat, der zumindest auch erläutert hat, dass die auch das System, ich quote das jetzt mal als Race oder Rasse, was eben da, wovon Gebrauch gemacht wird, dass das überarbeitet werden soll irgendwann mal. Ja. Genau, finde ich auch ganz progressiv und gut eigentlich, dass darüber nachgedacht wird, weil das eben mit vielleicht diesen Darstellungen manchmal noch so Sachen sind, die jetzt aus, ja, der Sichtweise von Ende 2021 wirklich aus der Zeit gefallen sind, davon so in dem Umfang Gebrauch zu machen. Finde ich ganz cool an der Stelle, dass da eben auch ja, dass solche Sachen auch bedacht werden.
Ja, so. Muss halt auch, ne? Ja.
Wobei, das hat der Pathfinder schon ganz gut gemacht, finde ich.
Ja, das stimmt, ne? Auch, ne, direkt hier auf Herkunft und so, das war ganz cool. Muss natürlich auch sagen, Race ist natürlich was anderes als Rasse vom Englischen und Deutschen. Trotzdem ist es cool, ja, dass es Lineage, ja, wird oder was anderes. Ne? Das ist nice. Und ja, wir fangen an mit 5e. Wir machen einen, ja, All the Way frischen Start. Wir starten auch auf Level 1. Und weißt du schon, was du spielst?
Ja, also ich werde einen Drachengeborenen spielen, und zwar einen Drachengeborenen Krieger.
Dragonborn Fighter.
Jo, also das war, also das war dann auch so, wo ich mich dann auch mit Begeisterung durchgewühlt habe über die ganzen Sachen, die man sich da aussuchen kann und zusammenwählen kann, und auch bei D&D Beyond durchgeklickt, also den Online Character Designer von D&D unter anderem. Und da geguckt habe, worauf habe ich denn Lust? Und ich sag's hier auch gerne nochmal, für mich als jemand, der eben noch so neu dabei ist, ich habe das Gefühl, ich muss für mich irgendwas auswählen, womit ich mich in irgendeiner Art und Weise persönlich identifizieren kann. Also was vielleicht noch nicht zu abgefahren ist. Und dadurch, dass ich jetzt...
Dachtest du dir, du machst einen Drachen?
Ja.
Klar. Nee, finde ich für dich. Ich sehe auch, du hast ja auch diese Echsen auch.
Digga. Nee, ich meine so, dass es gibt irgendwie so, ich finde so Drachengeborene, das ist so eine Sache, oder so ein Halbdrache, Halbmensch, das ist so eine Sache, die kann man sich sehr gut, sehr schnell vorstellen. Aber dann gab es eben...
Ich glaube, humanoider Drache, ja, Nerd.
Ja, egal so, ne? Aber es gibt eben auch da ja einige Sachen, die kann ich jetzt schon gar nicht mehr aussprechen, irgendwelche Herkünfte, und die, mit denen kann ich dann nichts anfangen, weil ich da gar keinen Bezug zu hatte, weil ich gar nicht wusste, okay, was ist das jetzt, irgendwie ein magisches Fee-Ding, was irgendwie von irgendwo hergeschickt wird, aber irgendwie doch ein Mensch ist, aber irgendwelche magischen Kräfte hat, und irgendwie, weißt du, das, da habe ich gar kein, ich kenne das nicht.
Einen geilen dann, Loxodone, da, so Bock auf ein bisschen Elefanten-Action.
Ja, genau, aber dann, weißt du, ich kann mir vorstellen, dass wenn man irgendwie vielleicht D&D spielt über mehrere Sessions oder Jahre und dann mit der Lore irgendwie vertraut wird und dann vielleicht in diesen Abenteuern dann auf solche Geschöpfe und Wesen und Charaktere trifft, dass es dann in einem weiteren Zug ja wirklich Spaß machen kann, zu sagen so, ey, ich weiß, was das ist, ich kenne mich damit so ein bisschen aus, ich habe gesehen, was das oder diese Typen dafür für Fähigkeiten haben, ich spiele sowas jetzt mal.
Ja.
So, aber für mich, als jemand, für den das jetzt alles neu ist, da denke ich doch so, okay, ich suche für mich, also das ist ja auch einfach nur meine Ansicht, mir irgendwas raus, wo ich zumindest eine kleine Herausforderung habe, weil eben natürlich auch einige Sachen neu sind, aber ich auch irgendwie dazu irgendwie relaten kann. So, und jetzt ist es ja so, dass ich bei Pathfinder habe ich eben einen Menschenzauberer gespielt, der aber eben so eine Art Drachenabstammung hatte.
Ja, Drachenblutlinie, ja.
Genau, und dass ich gedacht habe, okay, ich trage diese Wesenszüge in erweitertem Sinne, trage ich jetzt so ein bisschen weiter, habe Bock auf das Thema.
Du spielst jetzt einfach den Onkel von deinem Pathfinder-Charakter.
So ungefähr. Also ich fand die Idee ganz charmant, weil ich gedacht habe, ich finde damit vielleicht besser rein, dass ich dann einen Drachengeborenen spiele und ich Bock habe tatsächlich mal so ein bisschen, auch gerade eben, weil es das erste Mal D&D ist, so eine Art allgemeine Rolle einzunehmen, als Krieger, als jemand, der irgendwie tanken und austeilen kann und sich darauf dann so ein bisschen spezialisiert, als jetzt gleich wieder auszurasten, weil eben auch Zauberer zu spielen damals in Pathfinder war dann doch auch schon eine richtig coole Sache, aber ich habe dann auch gemerkt, gerade eben in den ersten 1, 2, 3 Sessions war das schon so ein bisschen vielleicht komplizierter, als wenn man jetzt sagt, man ist ein Krieger.
Ja, und du kannst ja auch sagen, dass sich die niedrigen Trefferpunkte angepisst haben.
Ich find's halt geil, wenn man nicht sofort immer umgepustet wird. Ist
ja,
halt
von,
auch so.
Von allem, ja. So, Low Constitution Magic User ist immer spannend. Aber du hast da voll recht. Du brauchst auch irgendwas, womit du relaten kannst oder dich irgendwie reinversetzen, ne? Ich glaube, man kann Figuren auch spielen, ohne sich mit denen identifizieren zu können, aber das ist halt mega schwer.
Ja.
So, und das ist vielleicht auch eine unnötige Herausforderung, die man sich so.
Ja, vor allem am Anfang, ja.
Ja, und du musst ja auch nicht jedes von diesen Völkern irgendwie mögen, aber es ist ja nicht ganz cool, dass du diese Anzahl an Völkern hast und du blätterst da durch und oft ist ja auch einfach der erste Eindruck, auch vom Artwork her, dass du sagst, oh krass, so Loxodon, Elefanten-Stuff, finde ich nice. Und das ist ja schon oft so der erste Schritt, dass du schon so, okay, wahrscheinlich wird's das, ja, ne? Oder du guckst dir Tabaxi an und denkst dir so, okay, nee, Catgirls, nee.
Masopilami.
Ja, dann weißt du, das vielleicht nicht.
Ja. Aber wie gesagt, vielleicht lerne ich dann eben auch diese Völker kennen jetzt auf dieser Reise und denke dann so, ey, sind die cool, sind die spannend, haben die coole Fähigkeiten oder irgendwelche Eigenschaften. Und deswegen, das kann ja genauso gut kommen, dass ich dann irgendwann in einem weiteren Zug irgendeiner anderen Session oder One-Shot oder was auch immer mal kommt, dann sagst du, ey,
ja, wenn du drauf gehst.
Ich hab Bock auf das Thema, ja, oder das.
Oder das. Ich finde das auch ganz cool, dass du einen Fighter genommen hast oder einen Krieger, Kämpfer, wie auch immer man das jetzt sagen will. Weil das irgendwie eine Klasse ist, die auch ganz schnell übersehen wird. Also sie ist super populär. Ich glaube, in den Statistiken war die populärste Klasse immer noch in 5e und in 3.5 immer Human Fighter. Das war, glaube ich, immer so das Standardding, weil dann hast du ein Bild.
Genau. Ja. Wie gesagt, dann also zeigt auch, dass ich da nicht alleine bin.
Wahrscheinlich. Nee, absolut nicht so. Und oft ist es dann so, okay, ja krass, ich will wie Damage-Dealing-Mage spielen oder ich will den, keine Ahnung, sich verwandeln in Druiden spielen. So, alles cool. Und oft sieht man halt den Krieger nicht, weil man guckt sich die Kriegerin an und denkt sich so, krass, die kann gut mit Waffen umgehen und irgendwie kloppen. Ja, und wenn man jetzt zum Beispiel aber auch an Pathfinder denkt, deren Power-Level eskaliert halt so dolle mit jedem Level ab, dass die einfach immer doller werden. Und es ändert sich an sich ja nicht viel. Die hauen halt immer noch Leute mit scharfen Gegenständen. Aber meine Fresse, haut das rein, ja. Oder meine Fresse können die aushalten. Und halt so coole Special-Moves. Deswegen ist cool. Ich glaube, das ist ein cooler Charakter. Du hast ja auch noch bis morgen ein bisschen Zeit für deine Backstory und so.
Ja.
Aber ich glaube, da geht was. Johanna hat sich ja einen Firbolg-Druiden gebastelt. Also so einen coolen Riesen, der im Wald wohnt. Oder Halbriesen, die eher chillig sind und auch so ein bisschen pazifistisch unterwegs. Außer du machst blöde Sachen im Wald, dann nicht mehr. Das ist ganz cool. Mal schauen, was Rabea da ausspuckt. Aber ich habe auch Bock auf dieses 5E-Ding. Ne? Ich habe Bock auf diese ganze 5E-Welt, die wir da haben. Oder Multiversum, ja sogar Welten, die da angeboten werden. Da ist wirklich, wirklich viel, viel nicer Stuff.
Ja, da hast du mich ja auch heute nochmal gefragt, auf was für eine Welt ich denn eigentlich Lust habe. Und das war für mich auch erstmal so ein bisschen Moment. Also ich kenne das halt das so von Pathfinder, da gibt's eben Golarion, diese Map und diese Karte und diese Welt. Aber das, ja, wie du mir das erklärt hast, scheint das ja bei D&D ein bisschen anders zu sein.
Yes. Dieses WhatsApp-Gespräch ist ja, hey Torge, auf was hast du Bock bei D&D? Und Torge so, ja, wie, was meinst du? Und ich so, ja, keine Ahnung, Schwertküste, Eberron, Greyhawk, Ravnica oder so. Und Torge so, was?
Ja, also ich meine, ich habe alle diese Begriffe schon mal gehört, vor allem, weil eben auch in unserem D&D-Channel, in unserem Discord-Server, da wird ja auch mal wieder darüber auch sich ausgetauscht und unterhalten und diese ganzen Welten sind mir schon aus dem Begriff, aber ich weiß dann eben manchmal doch noch nicht, was die denn ausmacht und wo der Unterschied ist und ob die irgendwie verknüpft sind oder wie das alles läuft. Und da muss ich jetzt auch erstmal reinwachsen in diese ganzen Welten und in diese ganzen Kampagnen und Abenteuer, die es da irgendwie zu entdecken gibt. Und ich glaube, dass sich da das wirklich auch nochmal anbietet, irgendwann ja vielleicht eine große D&D-Folge zu machen und da nochmal reinzugehen, was gibt es da eigentlich für Welten, so, ne, das mal abzubilden irgendwie und für wen eignet sich was, auf was hat man dann vielleicht mehr Bock, wenn man dies und das kennt, so.
Du wirst auf jeden Fall merken, auch ich beim Leiten, dass das alles ein bisschen simpler ist, so, was jetzt auch so Mathematik angeht und wie Boni und Mali funktionieren im Vergleich zu Pathfinder. Wir haben jetzt aus Pathfinder 2e kennen wir ja diese drei Punkte Action Economy, ne, in den Kämpfen irgendwie. Gehen ist ein Punkt, Schildheben ein Punkt, Zuschlagen ein Punkt oder Magic Missile ist ein Punkt, aber du kannst auch drei Punkte reinstecken, damit es mehr wird. 5e hat das jetzt nicht so, da hast du eben deine Movement und deine Standard Actions. Und halt dieses nice Vorteil-Nachteil-System, wo du, wenn du jetzt zum Beispiel Vorteil hast, 2d20 würfelst und du nimmst den besseren, oder du Nachteil hast halt eben andersrum. Das ist ganz cool. Was ich auch ganz süß finde eigentlich, ist dieses Inspirationssystem, das, stimmt, das habe ich ja gar nicht erzählt. Ha.
Ich bin auch ganz Ohr jetzt gerade.
Wenn du deinen Charakter so spielst, wie du ihn wieder gespielt werden, ich will das nicht sagen, wenn du deine Figur so spielst, wie die gespielt werden soll, weil das kann man nicht sagen, ja. Aber du hast ja ein Grundgerüst, ne? Wenn du jetzt dein.
Ja, ich verstehe schon, worauf du hinaus willst.
Genau, wenn du jetzt dein Dragonborn Fighter, der rechtschaffen gut ist, rechtschaffen gut spielst und dich an deine Grundsätze hältst, kannst du eine Inspiration bekommen. Das ist dann so ein Punkt, den du bekommst. Und damit darfst du dir Goodies kaufen in Form von, du kannst Würfel beeinflussen. Hm. Und das ist halt so eine Ingame-Belohnung für Rollenspiel.
Finde ich ja immer schön. Also ich finde, ich glaube, jeder mag Belohnungen und gerade eben in Spielen und Rollenspielen kennt ja jeder, dass das irgendwie toll ist, wenn du irgendwie dir was aussuchen kannst oder irgendwie besser wirst oder stärker wirst und davon leben irgendwie gefühlt alle RPGs. So.
Ja, ich finde das auch ganz charmant einfach gemacht, weil klar kannst du am Ende SpielerInnen vielleicht mehr XP geben, weil du sagst, oh, du warst krass in der Rolle und bla. Das kann aber auch irgendwie zu so einer Ungleichheit führen, dass Leute sich irgendwie da vom Kopf gestoßen fühlen. Und das passiert auch am Ende der Session erst, wenn du Experience verteilst. Ne? Ja. Außer du spielst das Spiel so, dass du jetzt beim Rasten Punkte verteilst. Aber wenn du jetzt so einen Inspiration Point während des Spiels halt für jemanden gibst, dann ist das auch ein Signal für die anderen Menschen am Tisch, die ja merken so, okay, krass, so, nice, leckerli. Finde ich gut.
Ja, kann motivierend sein für eine Gruppe, klar.
Ja, also ich glaube, wir haben da coolen Shit vor uns. Du hast auch gerade D&D Beyond erwähnt. Da habe ich ja früher auch mal gegen gehatet und ich will auch nicht sagen, ich bin da komplett von weg. Ne, das ist ein interessantes Ding. Also D&D Beyond ist Browser- oder App-based. Ne? Das könnt ihr euch auf Android, Apple oder halt einfach am Rechner aufmachen. Macht halt einen Account da und habt dann erstmal Zugriff auf so die ganz, ganz grundlegenden Dinge von D&D und könnt dann Sourcebooks kaufen. Wie das Players Handbook oder den Abenteuerpfad für die Schwertküste. Das habt ihr dann für Geld und habt das in eurer App. Was die App hat, was cool ist, ist, ihr habt einen Charaktergenerator, wo die Sachen hinzugefügt werden, die ihr habt. Also wenn du jetzt das Paket für die Elefantendudes kaufst, dann merkst du beim Charakterbauen so, hey, ich kann jetzt diesen Elefantendude anklicken. Das wird für mich hier reingepackt. Das ist ganz charmant, das funktioniert auch ganz gut, so wie ich das jetzt getestet habe. Auf der anderen Seite ist es halt auch so eine, es ist halt wieder Kommerz, so. Und soweit ich das jetzt weiß, ist es in Deutschland noch nicht möglich, dass wenn ich mir hier ein Buch kaufe und dass ich ein Physical Hardcopy zu Hause habe, dass ich den Code eingebe und ich habe das dann da. Und natürlich will ich kein Produkt zweimal kaufen. Ob das jetzt zu 100% so stimmt, weiß ich nicht, finde ich aber noch aus. Aber ich war jetzt nicht in der Lage, das zu tun. Viele Leute sind auch irgendwie ein bisschen fishy, weil einige Sachen sind auch irgendwie teuer. So, klar war jetzt Black Friday Sale, wo das dann irgendwie einem entgegenkommt. Aber wenn ich mich entscheiden muss, ob ich jetzt für 30 Euro eine PDF kaufe oder für 35 Euro das Hardcover, will ich eigentlich ja das Hardcover.
Ja.
Aber was D&D Beyond dann halt gut macht, auf der anderen Seite, wieder hinter einer Paywall für einen monatlichen Abschlag, sag ich mal, kannst du Content Sharing aktivieren. Also ich habe jetzt 100.000 Bücher ausgegeben und bin jetzt für immer verschuldet, kann aber auch den kleinen Knopf drücken und dann kriegst du diese Bücher auch und kannst damit arbeiten. Das ist ganz cool und deswegen ein ganz, ganz großes Danke an Matthias und Lukas, dass ihr mir erlaubt habt, eure Bücher zu egeln. Wie so ein, echt wie so eine Leech, ne? Wie ein Blutegel hocke ich da dran so und hole mir RPG-Sourcebooks. Das gebe ich bestimmt auch irgendwann mal zurück, indem ich einfach zurück Content share. Dann haben wir so einen schönen, eine kommunistische Rollenspielgesellschaft auf D&D Beyond. Ja, aber wie gesagt, dieses immer zugreifen auf die Sourcebox ist ganz geil. Die sind auch schön zu lesen in der App, wie das alles gemacht ist. Ja. Ich konnte das auch im Büro ganz schön viel lesen. Und dass man so easy da Charaktere bauen kann. Du hast einen Initiative Tracker, was cool ist. Du hast ein Tool, mit dem du direkt auf Twitch den ganzen Stuff rüberziehen kannst. Das ist geil.
Ja, das hattest du mir auch schon mal angezeigt. Das ist natürlich cool, wenn man wirklich sich nochmal irgendwie mit dem Thema Actual Play auseinandersetzen sollte oder Livestreaming, ist das cool, dass es halt so eine Plattform gibt, die irgendwie ja alles da so bündelt, sammelt und von da aus irgendwie ansteuerbar ist. Also ja. finde ich erstmal den Grundgedanken auch nicht schlecht, dass das natürlich wirklich alles irgendwie immer mit Geld zu tun hat. Also dann doch lieber sagen, keine Ahnung, D&D Premium, I don't know, 15 Euro im Monat, du hast Zugriff auf alles und auf alle Bücher und dann solange halt deine Subscription läuft. So, also keine Ahnung. Aber ich sehe das genauso problematisch, wenn man jetzt sagt, ich habe irgendwie vielleicht parallel D&D-Runden, also sprich, ich habe Online-Runden und welche, die ich halt offline spiele und dann will ich mir nicht irgendwie jedes Buch doppelt und dreifach irgendwie kaufen müssen und ja, das sehe ich auch, dass es da Optimierungsbedarf gibt, aber das ist natürlich eine Sache, die ja gerne ausgenutzt wird von großen Firmen, weil die leben natürlich auch einfach davon, dass sie Geld machen. So,
natürlich.
Und das scheint zu funktionieren.
Wenigstens gibt es keine D&D Booster Packs. Ja, stell dir vor, du müsstest da wieder den Zauber für deine Druiden in so einem Booster Pack erwerben und ich rede davon einfach nicht weiter, weil sonst kommt morgen das direkt so, weil Wizards of the Coast, eine neue Produktlinie. das hier ist D&D 6. Oh, da
gibt's so irgendwelche Zaubersprüche, die so richtig selten sind und du nur spielen darfst, wenn du die mal irgendwie gezogen hast oder dir gekauft hast oder so.
Ja, du machst es wie in die ersten Ideen für Battlefront 2 von EA, wo du 1,99 ausgibst und machst mehr Schaden.
Ja, ich finde, wir sollen einfach selber nochmal an einem Rollenspielsystem arbeiten und dann uns genau sowas, solche Mechaniken ausdenken, um so Lootboxen und all so ein Kram, das scheint ja irgendwie cool zu sein.
Ich finde, Grundidee ist eigentlich, SpielleiterInnen stellt SpielerInnen vor eine Situation und die Person, die am meisten Geld auf den Tisch legt, hat Erfolg.
Kann man auch machen. Also dann eigentlich auch Rollenspiel in Casinos anbieten mal. Vielleicht auch eine Idee.
Ist doch eigentlich genau das, was Philipp Amthor macht.
Okay, ich glaube, damit beenden wir es mal an diesem Punkt das Thema D&D.
Es wird nice. Wir werden coole Geschichten haben. Ich freue mich. Das wird cool. Das wird auf jeden Fall richtig cool. Ich bin gehypt as fuck. Ich habe noch eine unangenehme Story tatsächlich.
Okay.
Mir ist dann Upsi passiert. Ja.
Jetzt gerade, oder?
Ja, jetzt gerade. Es tut mir leid. Nein, vor einigen Tagen im weit entfernten Hamburg, da war ich beim Edeka und habe Lebensmittel gekauft. Und wie einige Menschen wahrscheinlich wissen, trinke ich sehr, sehr gerne Whisky Sour. Also wollte ich Zutaten für Whisky Sour kaufen.
Okay.
Dafür braucht man unter anderem Whisky. Und dann habe ich da so mein Edeka-Tragekörbchen so schön voll gemacht. Und bin dann zum Whisky gegangen. Zum fucking Whisky-Regal im Poschen Bonzen Edeka in Eppendorf, ne? Und dieser fucking Korb ist kaputt gegangen.
Nein.
Und es sind so viele Flaschen aus dem Regal runtergeballert.
Das hast du mir gar nicht erzählt. Was? Nee,
weil ich dachte, ich erzähle dir das jetzt. So. Dann bin ich auch zurück und dann war auch Johanna so, Gott, was ist mit dir passiert? Nicht so, fuck. So, das war richtig scheiße. Und dann wollten die auch ärztlich das bezahlen und ich meinte so, halt nee, weil dieser fucking Korb kaputt gegangen ist.
Also du hattest den schon im Korb und der ist dann kaputt gegangen,
nein,
oder?
Nein, der Korb, der Griff. Der Griff hat sich vom Korb gelöst und der Korb hat gegen die Regale so gegengehauen. Mir ist die Flasche runtergefallen und noch ein paar andere Flaschen.
Oh Gott.
Dann hat es so ultra nach Schnaps gestunken und das ist dann da überall rumgeflossen und ich habe auch keinen Whisky mehr danach genommen. Hab dann da Bescheid gesagt, hab dann ein bisschen rumdiskutiert mit dem, bla bla bla. Wollte halt auch noch beim Saubermachen helfen, weil ich mir dachte so, ich hab's halt gemacht und die meinten, nee, darf ich nicht, weil ich könnte mich ja verletzen. Hab auch nichts bezahlt am Ende dafür, weil, sorry, die kann sich das leisten, sie sind versichert und außerdem war der blöde Korb schuld. Aber das war unangenehm, Alter.
Ja, das ist richtig unangenehm. Also das, da leide ich richtig mit. Also ich bin froh, dass mir sowas noch nicht passiert ist. Also ich kann mich nochmal an eine Situation erinnern, wo ich mal mit meiner jetzigen, meiner jetzt Frau, ich wollte gerade noch Freundin sagen, meiner Frau.
Mit meiner jetzigen Frau.
Genau,
mit meiner momentanen Frau.
dass wir mal auch einkaufen waren und dann ist ihr auch irgendwie ein Konservengang oder irgendwas, ist ihr da was runtergefallen, Gurkenglas, I don't know. Und ich habe das dann auch nur so scheppern gehört und ich wusste, dass sie da in der Nähe ist und ich gehe so an diesem Gang halt ran und guck da so rein, sehe, dass sie da steht mit diesem kaputten Glas auf dem Boden und was macht der ehrenwerte Torge? Der geht einfach weiter zum nächsten Regal. Ich kann das nicht.
Alter.
Es tut mir so leid. Es tut mir wirklich leid. Es tut mir wirklich leid. Ich schäme mich auch ein bisschen dafür. Aber ich kann sowas nicht. Also weil mir sowas auch so unangenehm ist. Und dann ziehe ich mich wirklich in so einen Schildkrötenpanzer zurück. Also es war wirklich keiner meiner besten Momente.
Ja, da gibt das Schicksal ja so einen Moment, wo du dich einmal so vor deiner Frau beweisen kannst.
Und ich habe das einfach total verkackt. Also das ist wirklich, das war nicht mein bester Moment. Aber deswegen, ich bin so solchen Situationen bisher immer relativ elegant oder weniger elegant aus dem Weg gegangen. Und kann das total fühlen, alter Flo. Das klingt richtig schlimm.
Als der ganze Corona-Wahnsinn losging und ich war vor deiner Arbeit bei der Apotheke und wollte mir was gegen Sodbrennen holen, weil ich Sodbrennen hatte und irgendwie nicht ganz da war in meinem Kopf, bin ich dann da rein, so schön mit meiner Maske und bla, dann war ich dran und ich so, ja, Entschuldigung, haben Sie was gegen Corona? Oh Gott, Alter.
Das ist genauso, wie wenn der Kellner kommt und sagt, guten Appetit und du sagst, ja, danke Ihnen auch. Das ist einfach, gibt einfach schöne Situationskomik manchmal.
Ja, das stimmt. Aber ja, genug dann davon. Positive Note, ich habe meinen Job gekündigt. Ha! Suck it. Geil. Karriereleiter Kampf geht weiter. Und ich glaube,
Vollzeit-DM.
Ja. Ich glaube aber, wir haben noch eine wichtige Botschaft, wie immer, zum Ende.
Ja, genau. Also wie gesagt, an dieser Stelle einmal nochmal wieder danke fürs Einschalten. Danke fürs Zuhören. Und wie gesagt, um nochmal da den Anschluss zu finden zum Beginn der Folge, wenn ihr Lust habt, euch mit dem Thema und diesem Schneeball von Passion de las Passiones Nachrichten und Memes auseinanderzusetzen, kommt gerne im Discord vorbei oder wenn ihr da irgendwie Tipps braucht selber zum Leiten eurer Runde oder zum Spielen bei einer anderen Runde, da können wir uns alle gerne zusammen austauschen und ansonsten bleiben eben nur noch die berühmten letzten Worte.
Und nicht vergessen, Hände waschen und Maske tragen. Alles andere ist uncool.
Und dann haben wir's. Oh Gott, ich muss pinkeln.